SWR 2 Leben.
Wir haben ein pinkes Barbie-Car. Wir haben 4 Opas und 4 Omas. Einer heißt Opa Gerd, einer heißt Andreas und es heißt einmal Opa Rudi, Opa Peter. Also 5.
Meine Enkelin Luisa ist 6 Jahre alt. Sie hat verträumte dunkelgrüne Augen, lange braune Zöpfe und sitzt mir gegenüber im Garten ihrer Eltern. 4 Opas zu haben, ist für sie etwas ganz Normales. Ich bin einer unter 4. Und das kommt so. Luisa hat Eltern, die beide Patchwork-Kinder sind. Das heißt, als Scheidungskinder aufwuchsen und demzufolge jeweils 2 Elternpaare haben. So multiplizieren sich zwangsläufig 2 mal 2 Eltern zu insgesamt 8 Großeltern. Vergessen wir nicht, Luisas 5. und zugleich ältesten Opa. Der ist in Wirklichkeit schon Uropa, nämlich mein Vater Rudolf. Mit 84 Jahren der Senior aller Opas. Opa Gerd, das bin ich, sitzt im Garten seiner Enkel. Die dehnen das E zum Ea, also Gerd. Meine Gedanken schweifen zurück in die Zeit, als ich so alt war wie Luisa und ihre Brüder, zwischen 4 und 9 Jahren. Ich sehe vor mir die Vögel zwitschern im Garten meiner Großeltern, die Bauern und Handwerker waren, in Aborn im Westerwald, einem 500-Seelendorf. Mein eigener Großvater, Opa Karl, taucht auf. Er ist um die 60 Jahre, mit Glatze und einem dünnen Haarkranz, was ein bisschen abfärbte. Ich habe kaum mehr Haare, mir fehlt allerdings die Pfeife im Mund, ebenso das Bienenhaus, wo ich Bienen mit Pfeifenrauch anblasen kann. Mein Opa fuhr dafür nie Fahrrad, rauchte viele Zigaretten und musste vor 1945 in einen verheerenden Krieg ziehen. Opa Karl wuchs in einer völlig anderen Epoche auf, Lichtjahre entfernt vom Jahr 2020 und meiner Großvaterschaft. Luisa steigt auf die Rutsche. Ihr 4-jähriger Bruder Matteo kickt einen Plastikfußball. Ich soll mich ins Tor stellen. Okay, solange mir Matteo nicht vors Schienbein tritt. Oder mich mit ein paar wieselflinken Haken austrickst. Dann mischt sich noch der 3. im Bunde ein, der 9-jährige Emilio. Er weiß genau, wozu Großeltern da sind.
Fußball spielen, Keule werfen, auf dem Trampolin hüpfen, Quatsch machen und spielen.
Ein sportliches Programm. Seit 9 Jahren bin ich nun Großvater. Wie sich das anfühlt? Schwer zu sagen. Es ist schon so viel passiert. Auf jeden Fall bin ich sehr stolz und fühle mich bereichert. Ich spüre das wohlige Gefühl, gebraucht zu werden, was nicht heißt, dass ich ein Helfersyndrom habe. Als Jugendlicher kam mir die Vorstellung, eines Tages Opa zu werden, völlig irreal vor. Mit 14 Jahren plagte mich schon mal pubertärer Trübsinn und eine dunkle Stimme sagte, dein Leben dauert nicht mehr lange, bald wirst du an Krebs sterben. Insofern habe ich damals keinen Gedanken an Kinder, geschweige denn Enkel, verschwendet. Es kam anders, völlig anders. 3 Kinder und dann 3 Enkel. Wie das ist? Soll ich mal in mich reinhören?
Wie geht's dir, Opa?
Ich würde sagen, je nach Tagesform, so wie es vielen Menschen geht. Mal könnte ich Bäume ausreißen, mal fühle ich mich lahm wie ein alter Mensch, wie ein Lehnstuhl-Opa, einer vom alten Schlag. Müde vom Alltag, ein ruhiges Plätzchen suchend. Woher stammt eigentlich meine Vorstellung vom Opa im Lehnstuhl? Geboren bin ich in den Babyboomer-Jahren der 1960er. Von daher ist mein Opa-Bild ein Nachkriegsprodukt. Opas waren damals Leute, die aus dem Krieg kamen, teilweise von ihrer anschließenden Gefangenschaft erzählten oder bei ihrem Versuch dazu ausgebremst wurden, weil es keiner mehr in der Familie hören wollte. Wenn ich mich selbst als Opa betrachte, fällt es mir schwer zu sagen, was ich für ein Opa bin. Jedenfalls ein Opa, der zu seinen Enkeln radelt. Nur 7 Kilometer liegen zwischen uns. Ich finde es toll, dass der Weg so kurz ist. Ein bewusster Plan war es, als mein Sohn mit seiner Familie 2015 von München in meine Stadt zurückzog. Großeltern in der Nähe. Auf der Radfahrt zu meinen Enkeln, meist jeden 2. Donnerstag, fühlte ich mich anfangs ein bisschen wie auf der Flucht. Flüchtend vor meinen jüngeren Söhnen, die zwischen 14 und 16 Jahre alt waren, mitten in der Pubertät. Eine ungewöhnliche Situation, Opa zu sein und zugleich noch Papa in der Erziehungsphase. Meine beiden jüngeren Söhne raubten mir öfters mal den Nerv durch Streitereien und laute Musik. Sobald ich dann zu den Enkeln kam, ein Aufatmen. Die hörten mir wenigstens zu, waren brav, klebten mir förmlich an den Lippen und hatten auch spontan Lust, mit mir herumzualbern.
Opa, wir wollen einen Helge-Schneider-Film gucken.
Texas! Texas!
An solche Blödeleien haben meine Enkel genauso viel Spaß wie ich. Einfach mal Dinge sagen, die für 60-Jährige eher peinlich sind. Schneider, Popeider, alberne Helge, du. Ein bisschen albern war ich schon immer. Im Laufe meiner Großvaterschaft entdeckte ich jedoch noch andere Qualitäten an mir, die meinem ersten Sohn Jens in den 80ern noch nicht auffiel. Nun spüre ich gemeinsam mit den Enkeln die Lust am Geschichtenerzählen.
Die Vielfalt an Großeltern hat natürlich für uns einen riesen Vorteil, gerade weil wir relativ viel arbeiten, auch am Wochenende arbeiten, sind wir doch regelmäßig auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Und natürlich haben wir mit Patchwork-Großeltern mehr Möglichkeiten, als wenn das klassische Familienbild wäre. Und man kann auch ganz klar sagen, dass die Vielfalt, die daraus entsteht, natürlich nochmal eine größere ist. Und jeder dieser Großeltern wirklich eine eigene Rolle in dem ganzen Ensemble einnimmt.
Mein Sohn Jens ist heute Ende 30 und nimmt mich im Ensemble von 4 Patchwork-Opas wahr. Ich frage meinen Sohn, welche Vielfalt er denn meint.
Ja, der eine Opa ist der Geschichtenerzähler und der Leichtathletik-Fan und der eine ist halt der Technikaffine und mit dem kann man vielleicht die eine App da besonders gut spielen und die eine ist die Bastel-Oma und die andere ist die Oma, die einfach am längsten abends beim ins Bett gehen vorliest.
Neben dem Job als Geschichtenerzähler habe ich noch ein zweites Image, was viel mit Bewegung und Schweiß zu tun hat. Nur auf dem Sofa sitzen, Chips essen und Fernsehen ist nichts für mich. Da geht es mir wie den anderen Leichtathleten meines Vereins. Die treffe ich 2-mal die Woche im Kraftraum. Die meisten sind 40 Jahre jünger als ich und natürlich fitter. Wenn ich ermüde und 20 Minuten früher als sie mein Training beende, sage ich 3 Sätze. Opa ist müde, Opa muss heim, Opa geht jetzt. Opa sein heißt auch, sich ein bisschen narrenfrei zu fühlen. Das ist keine Mutfrage. Da hilft mir vor allem in sportlicher Hinsicht der gesellschaftliche Wandel. Heutzutage dürfen 60-Jährige Sport treiben, ohne dass man sie belächelt. Ganz anders war das 1970. Da war mein eigener Großvater zwar kaum älter als ich jetzt, trotzdem hätte man ihn vom Kraftraum direkt zum Psychiater geschickt, um zu testen, ob er noch alle beisammen habe. Damals machten Opas keinesfalls Wettkampfsport wie heutzutage. Narrenfreiheit ist jedoch ein wenig mehr als nur ein Sportdress und der Gang ins Fitnessstudio. Für mich zählt auch, mir meine eigene Kauzigkeit einzugestehen. Mit Uralt-Handy, das meine beiden jüngeren Söhne genauso belächeln wie die rote Jeans, die ich ab und zu trage.
Opa, wollen wir Verstecken spielen?
Okay, soll ich zählen?
Ja, natürlich.
Okay, ich zähle jetzt mal. 1, 2, 3.
Heute merke ich mal wieder, wie langsam ich geworden bin beim Versteckspiel. Wer ist schon gern außer Puste, wenn die Kinder locker weiterrennen? Was mich am Opa-Sein auch nervt, ist, in die Streitschlichterrolle zu kommen. Das hasse ich, allein schon aus Bequemlichkeit. Zum Beispiel, wenn mein großer Enkel seinem kleinen Bruder ein Bein gestellt hat und dann hämisch grinst. Auf sowas habe ich keinen Bock, Emilio. Hör sofort damit auf. Worauf der coole Emilio kontert: Mensch, Opa, spiel doch nicht die beleidigte Leberwurst. Das nervt und macht den Opa vorzeitig müde. Insofern ist es auch mal wieder schön, wenn die Enkelbetreuung endet und ich nach Hause radle. Kommen beide Enkel aus der Schule, während ich den Jüngsten von der Kita abhole, prallen 2 Welten aufeinander. Schulkinder wollen zeigen, wo es lang geht. Bei 3 Enkeln geht es oft hü und hott. Jeder will oft etwas anderes. Oder Luisa spielt mit dem jüngeren Bruder Matteo Vater, Mutter, Kind. Parallel schaut ihr großer Bruder auf dem Tablet Filme. Dann wechseln die Koalitionen. Emilio fordert seinen kleinen Bruder zum Fußballspiel auf. Luisa zieht sich zurück, malt oder spielt mit ihrer Puppe. Dann sitze ich ein bisschen dumm herum, wenn ich nicht als Torhüter ins Fußballspiel eingebaut werde. Plötzlich möchten alle mit mir spielen, am besten gleichzeitig. Ein Dreifach-Opa hat aber keine 6 Arme, sondern nur 2. Also fangen wir mit etwas an, was die Enkel und ich gleichermaßen lieben. Pfannkuchen backen. Wenn ich in der Küche stehe, das Bratfett auf die Herdplatte spritzt, klingelt schon mal ein Nachbar an der Haustür. Gleichzeitig ruft ein Enkel aus dem Garten: Opa, komm schnell, der Gummiswimmingpool hat zu wenig Luft. Ich verdrehe die Augen, zumal ich weiß, Multitasking war noch nie mein Ding. Zum Trost werden Psychologen diesem Manko auch eine gute Seite abgewinnen. Langsamkeit sei ja eine Tugend. Immerhin entschleunigt die Großvaterwelt die Welt der lieben Kleinen. Opas leben ihnen einen Takt vor, der nicht mehr zeitgemäß, aber wohltuend sei. Das könnte auch Nachteile bringen, sagt zumindest Diplompsychologe Dr. Wolfgang Krüger. Zitat:
Die Großeltern sind immer der Bonus im Leben eines Kindes. Aber sie sollten nicht die Erziehung übernehmen. Wenn Großeltern die Betreuung von Kleinkindern übernehmen, spricht man in diesem Fall von Großelternkindern. Diese verlangsamen sozusagen, da sie sich in einer langsamen Großelternwelt bewegen. Sie lernen nicht, auf andere zuzugehen, sie lernen nicht, differenzierte Streitgespräche zu führen und treiben keinen Sport.
Und was denkt mein Sohn darüber? Spürt er, dass die Patchwork-Opas und Omas Ambitionen haben, die Erziehung seiner Kinder zu übernehmen?
Ich glaube, dass die Kids durchaus auch das Bild und die Erwartungen an die Großeltern haben können, dass sie da andere Sachen dürfen als jetzt so im Alltag zu Hause. Vom Fernseher nachmittags Süßigkeiten futtern. Was, wenn ich das jetzt inflationär im Alltag irgendwie einsetzen würde, dann hätte es nichts Besonderes mehr. Ich würde auch die Dinge, die ich vielleicht auch im Alltag durchsetzen muss, nicht durchsetzen können. Und die Rolle muss einer der Großeltern nicht einnehmen. Und die können eher die Rolle einnehmen, ja, jetzt bin ich für ein paar Stunden oder bis morgen mal der Verwöhner. Und dann sind sie wieder weg, dann machen die ihr Ding. Dann bleibt es auch was Besonderes.
Erzieher ihrer Enkel sein möchten die Großeltern also gar nicht, auch wenn 5 der 8 Großeltern in unserem Fall Pädagogen sind. Auf jeden Fall sind die Eltern strenger als wir Großeltern, vor allem wenn es um Süßigkeiten und Fernsehkonsum geht. Das höre ich auch von vielen anderen Familien. Auch mein biologisches Alter als Großvater scheint, statistisch betrachtet, ziemlich normal zu sein. Ich wurde mit 51 Opa, nicht gerade ungewöhnlich, unter den 15 Millionen Menschen in Deutschland, die sich Großeltern nennen. Die meisten Männer werden hierzulande zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr Großvater. Gut 20% werden es auch noch nach dem 60. Jahr. Gefühlt bin ich jedoch ein recht junger Opa, zumal ich unter meinen gleichaltrigen Freunden und Bekannten bisher der Einzige bin, der Enkel hat. Mein Vater wurde allerdings noch früher als ich Opa, nämlich mit 45. Inzwischen ist er 84 und kann sich dennoch sehr gut an jenen 14. Juni 1981 erinnern, als er erstmalig Großvater wurde. Er war gemeinsam mit meiner Mutter im Wanderurlaub und fand abends in seinem Urlaubsquartier die ersehnte Nachricht zu seinem ersten Enkel auf einem Zettel notiert. Ein gesunder Junge, 56 cm groß und 4200 Gramm schwer. Inzwischen ist mein Vater schon fast 39 Jahre lang Großvater. Das ist etwas Besonderes, aber angesichts steigender Lebenserwartung kein totaler Ausnahmefall. Was heutzutage eine Großvaterschaft für Enkel wie für Opas bereichert, noch nie war die Aussicht so groß, die Enkel auch dann noch zu erleben, wenn sie erwachsen sind und selbst Kinder in die Welt setzen. Warum nicht, sage ich mir. Und schaue meine noch recht fitten Eltern an. Sie haben mit etwas über 80 Jahren das Glück, ihre Urenkel noch mit ungetrübtem Bewusstsein mitzuerleben. Nebenbei nähren die beiden meine Hoffnung, dass ich selbst, genetisch bedingt, vielleicht noch gute 25 Jahre vor mir habe. Basis für ein Mehrgenerationenkonzept? Das schwebt auch meinem ältesten Sohn vor.
Ich habe zum Beispiel noch kennengelernt, dass meine Uroma im Haus meiner Großeltern lebte. Das heißt, dass es ein Mehrgenerationenkonzept gab. Und das ist ja heutzutage eigentlich relativ selten ausgeprägt. Und dass das eigentlich ja, durchaus ein Modell ist, was ich eigentlich gut finde. Wenn mehrere Generationen unter einem Dach wohnen und sich gegenseitig da auch unterstützen können. Ich bin mal gespannt, also so wie die Pflegesituation im Land entwickelt und sonst die Gesellschaft, könnte ich mir vorstellen, dass da auch irgendwie wieder ein Umdenken stattfindet. Dass das wieder mehr Wertschätzung erfährt.
Wie geht's dir, Opa?
Eigentlich sehr gut. Eins verschweige ich dennoch nicht. Opa sein wirkt mitunter als Memento Mori. Es nährt den Gedanken, dass der eigene Tod näher kommt. Dass die Kräfte nachlassen und die geistige Beweglichkeit, wurde mir schon mit 40 klar. Beim Blick in die Tageszeitung und der Frage, wer schon gestorben sei von meinem Jahrgang 1960. Seit ich über 50 bin, weiß ich, dass mehr Lebenszeit hinter mir als vor mir liegt. Die Restlaufzeit schrumpft, wie Eckhard von Hirschhausen sagt. Umso mehr wächst bei mir die Wertschätzung des Augenblicks. Ich denke an Projekte, die ich am besten bald in Angriff nehmen sollte. Könnte. Einen 4000-Meter-Berg besteigen oder vielleicht doch nicht. Einen rundum gelungenen Tag erleben, das könnte ich auch mit meiner Familie auf 2000 Metern Höhe. Erwarten andere hochgesteckte Ziele von mir? Ist es allein mein Ehrgeiz? Die Erwartungen meiner Enkelin Luisa an mich sind jedenfalls recht gut erfüllbar. Kürzlich fragte ich sie, wozu Opas gut seien.
Zum Windel wechseln, zum Ärgern, zum Schminken, zum Aufpassen und Spielen.
Zumindest vier Dinge sollten Opas also drauf haben und dabei am besten noch cool bleiben. Sich schminken lassen, um wie ein Clown auszusehen. Die Aufgabenpalette der Großeltern ist noch ein Stück größer, wie mein Enkel Emilio von seinen Cousinen erfuhr.
Mit dem einen Opa Andreas, der kitzelt oft uns, und der Opa Peter, auf den Dom ist er zum Beispiel schon mit uns gegangen, und der Opa Gerd, den holt uns immer Brötchen.
Und unser Opa, der ist noch total jung, der ist erst 51, das dauert noch ein bisschen, bis der aufhört, glaube ich. Der arbeitet auch sehr weit weg und kommt eigentlich nur an den Wochenenden wieder nach Hause, weil er in Zürich arbeitet. Und jede Sommerferien fahren wir mit Oma und Opa nach Zürich. Und das ist auch immer richtig schön.
Auch meine Enkel reisen regelmäßig mit besagten Großeltern für eine Woche nach Zürich. Ich dagegen werde eine Bergtour in Österreich planen, gemeinsam mit drei Söhnen und meinem ältesten Enkel. Drei Generationen auf einem hohen Berg, mein Wunschtraum. 1970 wäre das völlig unmöglich gewesen mit meinem Opa zusammen. Der musste jeden Abend in den Stall gehen und seine Kühe füttern. Opas von damals und von heute ein Riesenunterschied wohl. Dass Großeltern mithelfen, ist dagegen eine Naturkonstante. Im Garten meines Sohnes und meiner Schwiegertochter ist mal wieder Aktionstag. Ein Szenario, das viele Großeltern kennen. Ein frisch gekauftes Haus mit vielen Macken und Problemen. Und drei Opas, die je nach handwerklichem Geschick verschiedene Baustellen beackern. Die Omas schneiden Hecken und tischen leckere Suppen auf. Währenddessen wuseln die Enkel quietschvergnügt herum. Die etwas geschickteren Opas bringen die Elektrik des Hauses in Ordnung. Ich gönne mir ein Ruhepäuschen und den Smalltalk mit Opa Peter, Schwiegervater meines Sohnes, inzwischen 70 Jahre alt.
Doch, das war schon schön, einfach zu sehen, auch so, dass die eigenen Kinder bekommen und in der Elternrolle auch reingeraten. Jetzt müsste ich aber dann dazu sagen, als ich zum ersten Mal Großvater geworden bin, war ich natürlich auch noch berufstätig und habe ja auch durch meine jetzige Beziehung auch noch 5 weitere Kinder. Und steckte da eben auch noch sehr stark in der Vaterrolle drin. Vor 6 Jahren war die Jüngste 12 Jahre gerade. Und darüber gab es auch noch einige, auch nicht so zeitlich so weit entfernt. So dass ich auch noch sehr mit der Vaterrolle beschäftigt war und nicht jetzt so eine Lücke hatte, wie vielleicht manche Großeltern, deren Kinder aus dem Haus gegangen sind, die eigentlich vielleicht 5 oder 10 Jahre oder wie lange auch immer nichts mit Kindererziehung zu tun hatten. Könnten mir vorstellen, dass die sich noch stärker auch auf ihre eigenen Enkelkinder freuen. Das kann ich aber jetzt nicht behaupten. Ich kann nur jetzt von mir so sagen, dass bei mir vieles parallel gelaufen ist. Also Vater- und Großvaterrolle.
Bei Opa Peter lief es ähnlich wie bei mir. Auch meine Rolle als Opa ist nicht sauber von der Vaterrolle zu trennen. Als ich 2011 Großvater wurde, war mein jüngster Sohn Jakob gerade einmal 9,5 Jahre alt. Was auch Vorteile hatte. Ich wusste damals noch genau, wie Windeln wechseln funktioniert. Und dass es meistens 3 Gründe dafür gibt, dass ein Baby schreit. Hunger, Durst oder eine volle Windel. Insofern war ich noch mittendrin in der Versorgungsspur. Der Blick zurück in meine Anfangszeit als Opa bringt auch Trauriges zutage. Der 18. April 2011 war kein reiner Freudentag für mich. Freude und Trauer mischten sich bei mir. Gerade einmal 6 Stunden vor der Geburt meines Enkels war mein Schwiegervater verstorben. Die Freude über Emilios Geburt war untrennbar vom Gefühl des Abschiednehmens. Mir wurde klar, wie endlich das Leben ist. Meine jüngeren Söhne, Jakob und Leonard, fanden eine versöhnliche Formel für diesen Tag. Nun hat unser Opa Platz gemacht für einen neuen Menschen auf der Erde. Seit Emilios erstem Lebenstag versuche ich, mir klar zu werden, wo ich als Opa stehe, und mache dafür Zeitreisen. Zurück in meine Kindheit und noch weiter zurück. Ich frage meinen Vater, wie er denn die Zeit mit seinem Opa verbracht hat.
Er konnte sich ja nicht mehr bewegen. Er saß, hatte steife Hände und Füße, aber er hat immer gelesen. Dadurch war ich oft bei ihm, habe Schularbeiten gemacht. Er hat mich gefragt, ob ich das all kann und schreiben kann und rechnen kann. Und dann sagte er, gut so, du musst immer sehen, dass du in der Schule gute Zeugnisse kriegst. Und so ging das, bis wir nach dem Einmarsch der Russen, war ich 10 Jahre alt, und er saß immer noch im Bett und sagt, müssen wir denn jetzt auch noch fort wie die anderen, die sind ja schon alle weg, was wird dann mit uns? Und ich konnte ihm auch nur sagen, was mein Vater, der zu der Zeit schon weg war, kurz vorher der Aussiedlung in 46, ihr kommt auch noch dran, ihr kommt alle in den Westen, aber ich muss vielleicht hier bleiben. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, warum denn? Und so war es auch.
Mein Vater wurde als 10-Jähriger kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aus Böhmen nach Westdeutschland vertrieben. Kurz vorher im Krieg hatte er viel Zeit mit seinem Großvater verbracht. Nichts Ungewöhnliches in einer Bauernfamilie. Seine Eltern hatten wenig Zeit, die Arbeit auf dem Feld oder im Stall standen an. Parallelen zu heute? Bestimmt.
Opa, kannst du mal wieder eine Räubergeschichte erzählen?
Okay, kann ich machen.
Ist es schon wieder so spät? Abends möchten meine Enkel oft Geschichten hören und ein Räuber soll im Mittelpunkt stehen.
Da drin soll vorkommen, dass der Räuber ziemlich dick ist und 1300 Euro geklaut.
Und wo?
Bei der Bank.
In welcher Stadt?
In Amsterdam.
Wieder mal gibt Emilio vor, wie die Geschichte laufen soll. Ob sie ein Happy End hat? Und für wen? Die Polizei oder den Räuber? Natürlich für den Räuber, der irgendwie auch ein Held ist. Weil ich gerne Zeitreisen auch in die Zukunft mache, frage ich Emilio vor dem Einschlafen. Weißt du übrigens, wie alt ich bin, wenn du einmal 49 Jahre alt sein wirst? Das sind genau 100 Jahre, meine ich. Emilio nickt verständig. Seine Schwester Luisa entgegnet trocken.
Ist das dann ausgestorben?
Ne? Kann sein.